Deutschlandfunk Interview.
Wir können das Thema weiter vertiefen mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Universität in Köln, der die Entwicklungen seit langer Zeit intensiv beobachtet. Ich grüße Sie, Herr Jäger.
Grüße Sie, Frau Klein.
Wir beginnen mit US-Außenminister Blinken. Wir haben es gehört, er wird in Israel heute Gespräche führen. Er wird humanitäre Korridore fordern, aber gleichzeitig auch Solidarität mit Israel demonstrieren. Was genau erwarten Sie, wenn wir auf die Rolle der USA jetzt in der ganzen Auseinandersetzung schauen?
Es gibt momentan einen Interessenunterschied zwischen der israelischen Regierung und der amerikanischen, was die Planung dieses Krieges angeht. Am Anfang war die Unterstützung sehr stark und die israelischen Streitkräfte haben ja gesagt, sie gehen in drei Schritten vor, nach den Luftschlägen, die Bodenkämpfe und dann eben die Installation einer neuen Autorität in Gaza. Irgendwer muss das ja regieren und Israel will das nicht sein. Die wollen wieder raus aus Gaza. Und die amerikanische Regierung, die macht momentan Druck darauf, dass diese Frage, wer regiert nachher, relativ rasch geklärt wird. Dafür gibt es eigentlich nur einen, der realistisch in Frage kommt. Das ist die palästinensische Autonomiebehörde. Der muss aber irgendwas geboten werden. Und das wird das Gespräch sein, das geführt wird. Denn anders als Netanyahu, der einen langen Krieg ankündigt, will Biden einen kurzen Krieg.
Mhm. Der Palästinenserbehörde etwas geboten wird, sagten Sie. Was genau könnte das sein?
Die Rückkehr zur Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ja das Einzige, was auf dem Tisch liegt, wo sich alle drauf mal geeinigt haben, was in der Umsetzung dann nicht geklappt hat. Also sozusagen nicht zurück zur Zeit Obama, der versucht hat, den Iran irgendwie mit ins Spiel zu bringen und Israel dadurch vor den Kopf stieß, sondern zurück zu Clinton. Zu der Vereinbarung, dass eben das Westjordanland Gaza letztlich das wird, was man einen palästinensischen Staat nennt. Mhm. Und das wird der Preis sein, den Israel letztlich dafür zu zahlen hat, dass es Frieden gibt.
Aber da sagen viele jetzt, es ist einfach völlig unrealistisch, solange die Hamas an der Macht ist und die Möglichkeit hat, wie wir gesehen haben, eben Israel auszulöschen oder die Bevölkerung derart zu massakrieren. Also da dreht man sich dann natürlich nicht irgendwie im Kreis, weil das eine ohne das andere eigentlich nicht möglich ist.
Nee, die Hamas militärisch zu besiegen, das Ziel bleibt. Und Abbas steht ja nicht für die Hamas. Abbas steht sozusagen für die Gegenpartei, die Fatah. Die Hamas aus Gaza zu bringen, ihr die politische Autorität zu nehmen, ihr die militärische Fähigkeit, Israel zu bedrohen, zu nehmen, das Ziel bleibt. Und da sind ja auch eine ganze Reihe von Überlegungen inzwischen in der Luft, etwa dass ägyptische Kräfte dort für Sicherheit sorgen können, weil das die Palästinenser selbst nicht hinbekommen, ja auch im Westjordanland nicht hinbekommen. Nur das ist alles momentan Spekulation, was da hinter verschlossenen Türen besprochen wird, können wir noch nicht erkennen.
Ja, also halten wir fest, Sie haben es gerade nochmal gesagt, es bleibt oder wird wohl bleiben bei der Unterstützung der USA für diese militärischen Aktionen jetzt, also für das Ziel, die Hamas militärisch zu besiegen, zunächst mal, um dann eine Grundlage zu haben, um wieder zur Zwei-Staaten-Lösung zurückzukehren. So habe ich Sie jetzt verstanden. Wenn wir darüber hinaus schauen, gehen wir noch ein paar der anderen Akteure durch im Augenblick, denn sehr viel scheint ja davon abzuhängen, ob die USA bei ihrer Unterstützung bleiben oder nicht. Der Einfluss der Europäischen Union, freundlich gesprochen, gering, auch der Deutschlands?
Ja, sehr freundlich. Da sind sie sehr höflich gegenüber den Europäern. Die sind zerstritten, die haben keine eigene Position, haben Israel auch letztlich nichts zu bieten, nicht mal diplomatische Rückendeckung. Also die sind letztlich aus dem Spiel. Und das macht die innenpolitische Lage in den USA umso gefährlicher für Israel, denn da steht die Regierung momentan ohne ausreichend Finanzmittel da, Israel unterstützen zu können. Und der Kongress kriegt das zumindest dieser Tage nicht hin, entsprechende Gesetze zu verabschieden, dass Präsident Biden wieder die Militärgüter einkaufen kann, ersetzen kann, die Israel für den Krieg braucht.
Das heißt, sehen Sie Anzeichen dafür in den Vereinigten Staaten im Kongress, dass die Unterstützung für Israel in ähnlicher Weise in Gefahr steht, zu bröckeln, wie das auch in Sachen Ukraine befürchtet wird?
Ja, also es ist so, dass im Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet wurde, das die Unterstützung für Israel beinhaltet. Im Senat wird es eines geben, was die Unterstützung für Israel und die Ukraine beinhaltet. Da kommt immer noch ein bisschen was dazu, aber das lassen wir jetzt mal weg. Aber Repräsentantenhaus und Senat müssen sich auf ein Gesetz einigen. Und da sind die Fronten momentan völlig verhärtet. Das Problem ist, sowohl in der republikanischen Fraktion als auch in der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus, dass eine kleine Zahl von Abgeordneten an den Linksaußen, Rechtsaußenrändern die ganze Fraktion in Geiselhaft nehmen. Es gibt eine breite Mehrheit für die Unterstützung für Israel in der Bevölkerung, im Repräsentantenhaus. Die kriegen nur die Stimmen nicht gezählt, weil wenn die einen zustimmen, die anderen dagegen sind.
Und ich verstehe dadurch, dass die Europäische Union mehr oder weniger als Akteur dort ausfällt, wie Sie sagen, macht die Lage so bedrohlich. Also wäre es im Grunde genommen auch wichtig oder möglicherweise am Ende dann erforderlich, dass die Europäer hier einspringen würden, theoretisches Szenario zugegeben?
Das ist sehr theoretisch. Sie können es nicht. Ich meine, wir haben ja in Deutschland, und das gilt auch dann für andere europäische Staaten, jetzt 2 Jahre zugeschaut, dass wir nicht in der Lage sind, die entsprechende Munition zu produzieren, die Rüstungsgüter zu produzieren, die Ukraine braucht. Wir schlafen hier einfach noch so vor uns hin und tun so, als gäbe es in und um Europa nicht 2 hochgefährliche Kriege. Wir tun so, als wäre die Europäische Union eine Insel, die irgendwie im Meer der Glückseligkeit dümpelt. Den Schlag hat hier die Mehrheit noch nicht gehört.
Die Vereinten Nationen, auch eine interessante Institution in diesen Zeiten, vielleicht noch abschließend, ist von der UNO im Augenblick da irgendeine Art von konstruktiver Rolle zu erwarten?
Nein, die UNO ist hier wieder in der Lage, wie sie im Ost-West-Konflikt war, nämlich kraftvoll kann nur der Sicherheitsrat sein, und der Sicherheitsrat kennt sowohl im Konflikt, im Krieg Russlands gegen die Ukraine, als auch im Krieg, der zwischen Hamas und Israel derzeit läuft, jeweils eine Veto-Position. Einmal ist es Russland, einmal die USA, und kann damit nicht entscheiden. Er ist entscheidungsunfähig, er ist blockiert. Mehr kommt da nicht.
Das heißt, es hängt mehr oder weniger jetzt ab von den Vereinigten Staaten, von einem Sieg über die Hamas und dann davon, dass man wieder auf den Pfad Zwei-Staaten-Lösung einbiegt.
Ja, es gibt noch Gespräche, die geführt werden zwischen Ägypten spielt eine Rolle, Katar spielt eine Rolle. Es sind aber die Regierungen, die das letztlich verhandeln. Internationale Organisationen sind da relativ draußen. Und die Regierungen haben es ja schon hinbekommen, dass zumindest jetzt die Grenze geöffnet wurde, dass humanitäre Hilfe geleistet wird. Das ist ein ganz mühsamer Prozess, weil sich eben keiner gegenseitig über den Weg traut. Aber das ist der einzige Weg, auf dem das momentan verhandelt werden kann.
Und wir werden es weiter beobachten. Heute Mittag live bei uns im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Universität Köln. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.